Sie haben es natürlich mitbekommen. Gestern gab es ein unfassbar spannendes Match in Stuttgart. Haben Sie es gesehen? Auf der einen Seite 600 schwer gesicherte Bereitschaftspolizisten mit Pfefferspray und Tränengas. Auf der anderen ein paar Schüler mit Trillerpfeifen. Und wer hat gewonnen? Sagen wir mal so, es war am Ende eine sehr knappe Geschichte. Unglaublich, oder? Ich meine, was kommt als nächstes? Berittene Polizei gegen Krabbelgruppen? Sind die bescheuert? Was sagt denn da der zuständige Innenminister?
Nach allem, was ich bislang weiß, hat die Polizei nicht mit einem gezielten Wasserwerfereinsatz, also mit einem geballten Strahl reagiert, sondern sozusagen mal mit einem Sprühregen.
Ach so, sozusagen mal mit einem Sprühregen. Und das war auch gar kein Pfefferspray, das war Sprühsahne. Ne? Sprühregen, hier, Stuttgarter Sprühregen. Gut, das ist uns natürlich allen schon passiert. Ne? Man geht im Sprühregen spazieren und nachher muss man mit 20 Stichen genäht werden. Sonst noch Fragen?
Ist es dem Alter von Schülern angemessen, mit Schlagstöcken, mit Reizgas und Wasserwerfern vorzugehen?
Also das kommt auf die Situation an.
Nein, kommt es nicht. Was soll man da noch sagen, liebe CDU in Baden-Württemberg? Herzlichen Glückwunsch zur verlorenen Wahl nächsten März. Das hat man nicht oft, dass eine Partei ihre ohnehin schon miesen Umfragewerte von der eigenen Polizei noch weiter nach unten knüppeln lässt.
Raumbord 231. Interzens. Hallo und herzlich willkommen zum 231. Kompott, den ich am heutigen grauen und jetzt sogar noch ein bisschen vernieselten Freitag, dem 15. Oktober 2010, aufgenommen habe.
It is 12:44.
Ja, yep. Gleich redet er eh wieder von selbst. Jetzt kann er nicht mehr. Heute gibt es mal wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, wo auch Stuttgart 21 mal wieder ein nicht ganz unwesentlicher Teil von ist. Und im dritten Teil Tech Space Mafia. Die heise Meldung hat es allerdings nicht mehr reingeschafft. Das Intro kommt aus der Heute-Show vom 1. Oktober, wo mir einfach nur aufgefallen ist, da ist mal jemand so richtig sauer. So Gernot Hassknecht-kompatibel sauer, ohne dass er Gernot Hassknecht ist, aber ja. Da gibt es auch noch einen zweiten Teil von, den habe ich dann als Outro an Teil 2 rangeklebt. Könnt ihr euch da anhören. Ja, und was ihr euch jetzt eigentlich gerade so direkt anhören könnt, indem ihr einfach weiterhört, das ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche mit Regierung, mit Scroll, Zensurmeldungen, mit Terror, mit zwei Bankenmeldungen, die eigentlich aber eine sind, weil sie sich um die HRE drehen. Und der Meer. Angeblich partly sunniger. Kann ich immer noch nicht bestätigen. Cool Greetings bei 10 Grad, die sich anfühlen wie 9 oder 10 Grad. Wind macht 7 bis maximal 15 km/h aus dem Westen. Und Regen ist immer noch keiner da. Aber der Regen ist ja auch erst für heute Abend angekündigt. Von daher ist das auch gut so. So, und da bin ich wieder. 10.31 Uhr. Nicht mit der Nutzendebatte von Westerbrülle. Die habe ich mir für nächste Woche schon notiert. Weil da möchte ich mich ausreichend drüber aufregen können. Sondern mit der Regier. Da hätten wir die rechtsfreie Agentur. Na, bekanntlich hat die Regierung ja vor, das Elterngeld für Hartz-IV-Empfänger abzuschaffen. Und ich vermute mal, aus der letzten Hartz-IV-Kürzung hat die Bundes... Agentur für Bullshit gelernt, dass es ja eine doofe Idee ist, wenn man erst abwartet, bis so eine Regelung gilt, weil das kann ja dann echt spät sein, oder muss man ja hingehen und muss für 20 Euro den Leuten hinterher steigen, was total sinnfrei ist, weil man dann 30 Euro dafür bezahlt, die 20 Euro zurückzubekommen, oder wenn man Glück hat, zahlt man 20 Euro, die 20 Euro zurückzubekommen. Und deswegen hat die Bundesarbeitsagentur laut Süddeutsche Zeitung die geplante Kürzung des Elterngelds bei Hartz-IV-Empfängern anscheinend schon jetzt umgesetzt. Demnach verschickt die Behörde Bescheide, in denen die Kürzung zum 1. Januar 2011 angekündigt wird. Bundestag und Bundesrat haben den vorgesehenen Gesetzesänderungen allerdings noch nicht zugestimmt. Die Opposition hat ihre Ablehnung in der Länderkammer angekündigt, in der Koalition, in der die Koalition keine Mehrheit hat. Die Grünen kritisierten, mit denen vorab bescheiden würde, das gesetzgebende Gremien, würden die gesetzgebenden Gremien übergangen. Eine Sprecherin der Bundesagentur bestätigt den Bericht indirekt. Sie sagte, man wolle den Verwaltungsaufwand möglichst gering halten. Oder anders ausgedrückt, die Arbeitsagentur erstellt Bescheide, die zum jetzigen Zeitpunkt, zur jetzigen Rechtslage illegal sind. Na, weil das Gesetz, auf das sie da warten, das gibt's noch nicht. Und ob das denn kommt zum 1.1. ist nicht sicher. Na, weil also Minimum durch den Bundesrat muss es durch, ist ein zustimmungspflichtiges Gesetz. Im Bundesrat haben die Neokonservativen keine Mehrheit, die Neokons, die Neolibs. Und damit könnte das Ding locker flockig scheitern. Oder erst irgendwann später kommen. Na, also die rechtsfreie Arbeitsagentur. Die nehmen also nicht mal mehr Rücksicht drauf, was da irgendwie an Regelungen gilt. Ja, ich meine, okay, ich habe mich ja über die auch lustig gemacht, als sie es nicht geschafft haben. Die Kindergelderhöhung, die zu einem Zeitpunkt passiert ist, wo noch wirklich vorher absehbar war, dass sie kommt. Da haben sie das ja ausgesessen, dann kam sie und dann mussten sie die Bescheide alle nachträglich ändern, ne, die 20 Euro. Weil es darf ja nicht, kann ja nicht angehen, dass Hartz-IV-Empfänger auch nur einen einzigen Cent mehr Geld bekommen, als ihnen theoretisch zustehen würde. Na, am Ende geben die den auch noch aus, den Cent. Geht ja mal gar nicht. Na, und also, ja, jetzt machen sie es also umgekehrt. Da frage ich mich doch, seit wann ist die Bundesarbeitsagentur ein rechtsfreier Raum? Um auch den rechtsfreien Raum hier nochmal wieder untergebracht zu haben. Und ja, die ist im Gegensatz zu sonst wem ein Raum. Dann gibt es die Zufalllüge. Na, da haben irgendwie letzten Freitag, Samstag irgendwie sowas, hat die Regierung zusammengesessen und hat die Zuverdienstgrenzen für Hartz-IV-Empfänger angeblich erhöht. Nämlich um ganze 20 Euro. Bei denen die zwischen, wie war das, 800 und 1000 Euro zu verdienen, was im Zweifelsfall ja dann schon fast Jobs sind. Da könnte man ja fast von leben. Und da habe ich dann aus der Süddeutschen mal rausgeklaut. Doch auf den zweiten Blick relativiert sich dieser anscheinend schon wieder deutlich. Den Nachschlag erhalten nur die erwachsenen Hartz-IV-Empfänger, nicht die Kinder. Und die von der Koalition lange angekündigte Reform der Zuverdienstmöglichkeiten ist ein mickriges Reformchen geworden, mehr nicht. Sie betrifft nur wenige und das auch nur minimal, denn für alle, die bis 800 Euro im Monat zusätzlich verdienen, und das ist die große Mehrheit, ändert sich nichts. Die ersten 100 Euro bleiben in voller Höhe beim Hartz-IV-Empfänger. Von den Zuverdiensten zwischen 100 und 800 Euro gehen 80% ab. Was ja dann effektiv heißt, dass man also nicht so unheimlich viel hinzuverdienen kann. Na, das wird ja verkauft, als wir müssen den Leuten doch aber einen Anreiz schaffen, dass sie wieder eine Arbeit ausüben, indem wir ihnen kein Geld geben. Da sollen sie froh drüber sein, dass sie kein Geld kriegen. Irgendwas sagt mir, dass die Person, die da hinten steht, auf irgendein Hundevieh wartet. Ja. Neu ist, dass für das Zusatzeinkommen zwischen 800 und 1000 Euro nicht wie bisher 90%, sondern nur noch 80% verrechnet werden. Also es bleiben dann gerade mal 20 Euro übrig. Hui. Und die Zuverdienste ab 1000 Euro komplett abgehen. Im günstigsten Fall behalten erwerbstätige Hartz-IV-Empfänger wirklich 20 Euro mehr, die meisten aber deutlich weniger bzw. gar nichts. Bei gerade mal 280 Euro liegt die Obergrenze für den Zuverdienst. Und das sollen also die deutlichen Verbesserungen sein, von denen im Koalitionsvertrag die Rede gewesen war? Na, also, ja, da haben sie so eine Fresse gehabt, was sie nicht alles verbessern würden. Und wenn man dann genau hinguckt, stellt man fest, das war auch wirklich nur so eine Fresse. Na, ja, aber man darf sich doch nicht darauf verlassen, dass alles, was sie im Wahlkampf sagen, auch wahr wird. Mhm. Ja, darf man nicht. Ist eine Meldung von Freitag. Am Samstag habe ich dann Seehofer, der da mal wieder rumgepöbelt hat, mitgenommen. Habe ich gefunden bei Google News und habe mir dann eine Quelle rausgesucht, die nicht irgendwie total gaga aussieht. Und habe dann AFP genommen, die da bei Google gehostet sind. Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat eine härtere Gangarte gegen Hartz-IV-Bezieher gefordert. Wer ein Arbeitsplatzangebot oder eine notwendige Qualifizierung ablehnte, dem müssen die Sozialleistungen gekürzt oder in Wiederholungsfällen komplett gestrichen werden. So fällt mir ein, der Herr Seehofer kennt offensichtlich die Rechtslage nicht. Denn soweit ich informiert bin, gilt das, was er da verlangt, schon längst. Na, also er verlangt, dass das, was gilt, auch gilt. Oder wie? Oder was? Was mir da nur einfällt, der kann ja verlangen, was er will. Der hat nichts zu verlangen. Ich verlange, dass ein Typ, der sich noch nicht mal mehr daran hält, dass er nur mit seiner Ehefrau rumvögelt, mal schön die Füße unterm Tisch lässt und die Hände über der Bettdecke, wenn es geht. Das ist ein Fokus-Interview. Und er hat dann noch verkündet, sein Bundesland habe mit 4% die geringste Arbeitslosigkeit und in vielen Regionen quasi Vollbeschäftigung. Es kann nicht sein, dass Deutschland, das so hervorragend aus der Wirtschaftskrise gestartet ist und wo der Arbeitsmarkt brummt, resigniert vor einigen Prozent, die zwar könnten, aber nicht wollen. Und zu mir noch einfällt, hat er irgendwo Zahlen, wie viele von den Hartz-IV-Empfängern denn tatsächlich nicht in Lohn und Brot sind, weil sie keinen Bock drauf haben? Gibt es da irgendwelche Zahlen? Ich würde mal spontan tippen, dass ein Großteil der Hartz-IV-Empfänger die Jobangebote nicht annehmen, weil sie nämlich nicht gerechtfertigt sind. Man kann ja nicht einfach sagen, ich nehme den Job nicht an, da kriegt man weniger Geld. Na, also die Leute, die werden doch da nicht rumsitzen, weil ihnen langweilig ist. Die werden sich doch nicht vom Repressionsamt reprimieren. Wie sind das Verb dazu? Lassen, weil die Bock drauf haben. So spannend ist das nicht. Aber hey, Seehofer, keine Ahnung von gar nichts, aber eine Fresse so groß wie Westerwelle. Und dann hat er auch noch in dem gleichen Interview verkündet, also Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen geht ja mal gar nicht. Wobei dem Herrn Seehofer irgendwie die Rechtslage auch wieder nicht klar zu sein scheint. Denn, wie war das? Die letzte Zuwanderung gab es 1973. Oder wurde sie 73 abgeschafft? Also auf jeden Fall vor 73. Deutschland ist kein Zuwanderungsland. Und wenn man sich die Zahlen mal anguckt, so frei nach dem Motto, ja, also es wandern jedes Jahr mehr Türken aus als ein. Deutschland ist ein Auswanderungsland. Na, mach ruhig so weiter. Und da hat er also Seehofer sich hingestellt und gesagt, nee, also Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen geht ja mal gar nicht. Na, wiegen, weil Blafasel. Hat also eine Diskussion am rechten Rand aufgemacht. Ob er dann auch schon Einladungen zur Parteimitgliedschaft von der NPD erhalten hat, weiß ich nicht, aber es würde mich nicht überraschen. Und hat dann auch so frei nach dem Motto, wenn man sich schon irgendwie wie Elefant im Porzellanladen benimmt, dann muss man es auch konsequent weitermachen. Hat dann auch eine Forderung der türkischen Gemeinde nach einer Entschuldigung abgelehnt. Ich habe, und das ist meine Pflicht, ganz sachlich Fragestellungen für die Zukunft beschrieben. Auch Schwierigkeiten, die wir zu bewältigen haben, sagte Seehofer am Montag in München. Er habe nie einen Zuwanderungsstopp für Türken und Araber gefordert. Nein, er hat gleich einen Zuwanderungsstopp für alle gefordert. Dummerweise gibt's den schon. Also Herr Seehofer könnte sich vielleicht nochmal mit den geltenden Rechtslagen befassen. Es macht keinen Spaß, wenn er ständig Dinge fordert, die schon längst gelten. Na, dann fordere ich mal, dass ein Parteichef einer 6%-Partei sich in der öffentlichen Debatte auch bitteschön nur zu 6% der Zeit zu äußern hat. Wie wär's denn damit? Das gibt's noch nicht als Regelung. Er habe sich in dem Interview des Magazins Fokus in sachlicher Form mit einigen gesellschaftspolitischen Herausforderungen auseinandergesetzt. Das Wort Zuwanderungsstopp habe er nicht in den Mund genommen. Lesen Sie mein Interview, da werden Sie einen solchen Begriff nicht finden. Er hat das mit irgendwelchen anderen Worten ausgedrückt. Ich möchte nicht, dass Leute aus anderen Kulturkreisen zuwandern. Es sagt nicht Zuwanderungsstopp. Ist aber inhaltlich das Gleiche. Hallo? Seehofer klagt, es werde zu schnell zugespitzt und auf Schlagworte reduziert, ohne Dinge insgesamt zur Kenntnis zu nehmen. Den muss man nicht zur Kenntnis nehmen. Den kann man auch einfach ignorieren. Na, also im Wesentlichen Schwafel darum, es wäre eben doch nur um Fachkräfte gegangen, weil wir hätten doch hier so einen gigantischen Fachkräftemangel, der irgendwie komischerweise nirgendwo bewiesen ist. Na, das ist immer nur Geblubber von irgendwelchen Industrievereinen, irgendwelchen Arbeitgeberverbänden, die verlangen, dass man doch gefälligst mehr hochqualifizierte Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt rumzusitzen hat, damit man die dann nämlich möglichst billig kaufen kann. Weil es geht ja gar nicht, dass die tatsächlich mal verlangen können, was sie wert sind. So frei nach dem Motto, was, ihr braucht ganz dringend jemanden, der dies, jenes und sonstiges kann? Ja, dann müsst ihr dafür auch Geld auf den Tisch legen. Die kriegt ihr nicht zu 1,50 Euro pro Stunde. Oh, armer Arbeitgeber. War jedenfalls eine Meldung von Montag. Dann habe ich bei den Nachdenkseiten am Montag auch herausgefunden, zur Frage, etwa auf welcher Rechtsgrundlage die Bundesagentur für Arbeit bis zum Jahresende mehr als 300.000 Bescheide zustellen will, die das bisherige Elterngeld für Hartz-IV-Bezieher entziehen, äußern sich die schwarz-gelben Populisten natürlich nicht. Ein ermächtigendes Gesetz ist weder beschlossen, noch ist es sicher, ob es, so wie die Bundesregierung will, im Bundesrat eine Mehrheit erhält. Seit wann darf eine Verwaltungsbehörde, wie die Bundesagentur für Arbeit, Gesetze umsetzen, bevor diese gelten? Die Sozialgerichte werden mit einer erneuten Klagewelle rechnen müssen. Die Streichung wurde von Schwarz-Gelb damit begründet, dass man das Elterngeld nun mal eine Lohnersatzleistung sei und wer nun mal nicht arbeite, hätte auch keinen Lohn und damit auch keinen Anspruch auf einen Ersatz. Doch diese formale, um nicht zu sagen zynische Begründung ist einmal mehr nur die halbe Wahrheit und in Wirklichkeit eine ganze Lüge. Mit der Einführung des Elterngeldes, von dem vor allem Besserverdienende profitieren, wurde nämlich das vorherige Erziehungsgeld für Arbeitslosengeld 2 bzw. Sozialhilfe und Grundsicherungsbezieher gestrichen. Statt früher 7.200 Euro über einen Zeitraum von 2 Jahren erhielt diese Gruppe nach Einführung des Elterngeldes nur noch 12 mal 300, also maximal 3.600 Euro. Und das wird jetzt einfach mal ganz abgeschafft, wegen weil können wir machen. Na, und statt auf den Skandal aufmerksam zu machen, führt man lieber eine Integrationsdebatte. Na, das ist nämlich das Spannende. Seehofers Rechtsaußengebrülle passiert rein zufällig zu einem Zeitpunkt, wo man sich auch mal darüber unterhalten könnte, warum zum Kuckuck die Regierung bei Leuten spart, die sowieso kein Geld haben. Na, mal ganz davon abgesehen, dass jetzt irgendwie Energiekosten nochmal teurer werden sollen, und zwar so pro Haushalt im Schnitt um 5 Euro, was dann so irgendwie im Schnitt die Hartz-IV-Erhöhungen schon wieder einkassiert. Oh schön, es bleibt ein Nullsummenspiel. Ja, da haben wir noch nicht mal mehr Inflation drin. Aber ja. So, dann gab es Schwafismus. Bundesfamilienministerin Christina Schröder hat vor der Diskriminierung von Deutschen im eigenen Land gewarnt. Es gibt in unseren Schulhöfen und es gibt in unseren U-Bahnen und S-Bahnen ein Problem mit Deutschenfeindlichkeit. Aha, die Dumpfkuh macht auch einen Rechtsaußenbrüll. Wunderschön, kann man der dann auch rechts außen ins Gesicht mit, sagen wir, einem Wasserwerfer schießen? So ein Auge rausschießen? Das ist doch, ist ein reiner Zufall, Unfall, blub. Sollen sie mal ihre Fresse halten? Hat sie in der ARD verkündet. Da werden deutsche Kinder und Jugendliche dafür angegriffen, weil sie Deutsche sind. Sie würden etwa als deutsche Kartoffel oder deutsche Schlampe beschimpft. Und ich sage, das ist eine Form von Rassismus. Zuvor hatte die Ministerin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit müssten mit aller Härte bekämpft werden. Aber auch Deutschenfeindlichkeit sei Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, denn hier wird jemand diskriminiert, weil er einer bestimmten Ethnie angehört. Auch sie sei schon Opfer von Deutschenfeindlichkeit geworden. Ne, im Zweifelsfall ist sie Opfer von Kohlgrubi-Feindlichkeit geworden. Bäh. Also ja. Dabei war sie mehrmals als deutsche Schlampe beschimpft worden. Ja, man kann sie auch einfach ohne Nationalitätszuweisung als Schlampe beschimpfen. Was ist das dann? Auch Rassismus? Frauismus? Dann gab es Kritik aus der Union an den Hartz-IV-Kürzungen. Auch in der CDU-CSU wird nun Kritik an den geplanten Einsparungen bei den Fördermaßnahmen für Hartz-IV-Empfänger laut. Bei den Fördermaßnahmen, ne? Nicht diese pro forma tun wir mal so, als würden wir 5 Euro mehr großzügig auf den Tisch legen. Scheinerhöhung, sondern bei den Fördermaßnahmen. Und nicht, dass man irgendwie auf die dumpfe Idee kommen könnte, dass in der CDU noch irgendwie jemand mit Resthirn seine Klappe aufgemacht hätte. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Es sei zu befürchten, dass viele Projekte und Maßnahmen im nächsten... Matthias Zimmer von der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion hält eine Mittelkürzung für unverhältnismäßig. Es sei zu befürchten, dass viele Projekte und Maßnahmen im nächsten Jahr nicht mehr fortgeführt werden könnten. Die Förderung bei der Eingliederung für Langzeitarbeitslose soll von 6,6 auf 5,3 Milliarden Euro verringert werden. Auch Opposition und Gewerkschaften hatten die Kürzung kritisiert. Na, also man könnte ja mal vermuten, dass er vielleicht einfach nur Angst davor hat, dass dann nämlich offizielle Arbeitslosenzahlen mal wieder steigen. Na, so ein Geschwalle von wegen, ja, aber nächstes Jahr haben wir unter 3 Millionen Arbeitslose. Wir haben 6 Millionen Arbeitslose. Die gelten nur nicht alle als offiziell in der Statistik auftauchende Arbeitslose. Das hindert sie aber nicht daran, keinen Job zu haben, obwohl sie vielleicht einen haben wollten. Na, da werden dann Leute auf irgendwelche sinnlosen Bewerbertrainings geschickt. Hauptsache, sie sind aus der Statistik raus. Hauptsache, man muss sie nicht mitzählen. So, und dann gab es dann auch eine Meldung, da fällt dann in die Kategorie, haben die den Arsch offen, beziehungsweise hat der den Arsch offen. Christian Lindner, der FDP-Dummschwafler. Christian Lindner, der FDP-Dummschwafler, hat dann nämlich in der Integrationsdebatte eine Deutschpflicht auf Schulhöfen angeregt. zu mir noch einfällt, ich rege eine Hirnpflicht in Parteien an. An manchen Schulen sind Deutsch inzwischen die Minderheit. Es hilft der Integration, wenn dort Deutsch nicht nur im Unterricht gesprochen wird, sondern auch auf dem Pausenhof, sagte Lindner, der, na, kommt ihr nie drauf, blöd, der Blöd-Zeitung, Klammer auf Mittwochsausgabe, Klammer zu. Es dürfe keine Ausgrenzung in keiner Richtung geben. Ist es nicht eine Ausgrenzung, wenn man Schüler daran hindert, sich in einer Sprache ihrer Wahl zu unterhalten? Und wenn diese Sprache ihrer Wahl rein zufällig gerade nicht die deutsche Sprache ist, dann ist das keine Ausgrenzung, dann ist das kein Rassismus. Hallo? Na, also mal ganz davon abgesehen, dass sich diese Rechtsaußendebatte irgendwie, ne, also die Vermutung, dass da irgendwie die Hartz-IV-Kürzungen mit überdeckt werden sollen, kann ich zumindest nicht weit von mir weisen. Na, weil das ist eine völlig sinnfreie, völlig unnötige Debatte zu einem Zeitpunkt, wo nun wirklich irgendwie sonst nicht viel los ist. Tja, sie kürzen bei den Leuten, die kein Geld haben und sie wollen die Debatte verändern. Und bei der Gelegenheit können wir mal gucken, ob man nicht Stuttgart 21 noch untergraben kann. Nein? Schade. Na, also, ja, Deutschpflicht. Und, an einigen Schulen hätten bereits Lehrer, Eltern und Schüler gemeinsam eine Deutschpflicht beschlossen. Wäre ja eh die Frage, was passiert denn, wenn auf dem Schulhof, also privat, na, nicht öffentlich gesprochenes Wort, sich Schüler in einer Sprache unterhalten, die nicht deutsch ist, egal welche. Was passiert dann? Werden sie aus der Schule geschmissen? Wird ihren Eltern Hartz IV weggenommen? Werden sie geköpft? Was soll das werden? Hallo? Na, also, ja, Rechtsaußendebatte. Aber schön, dass sich auch die FDP in Form von Herrn Lindner dazu hergibt. Dann, gab es da so das Geschwalle von wegen hier, nachdem Wuff verkündet hatte, man hätte hier ja ein christlich-jüdisches Weltbild, Blafasel. Also nicht nur, dass gestern irgendwie eine Religionsforscherin gesagt hat, also mit jüdischer Tradition, da haben wir hier irgendwie gar nicht. Nein, es gab auch noch einen Religionsforscher bei der Radio Wissen, in den Wissensnachrichten. Die Behauptung, das Grundgesetz beruhe auf christlich-jüdischem Erbe, ist falsch. Beruht das Grundgesetz auf christlich-jüdischem Erbe, wie es einige Politiker in den vergangenen Tagen gesagt haben? In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte der evangelische Theologe Friedrich Wilhelm Graf, die Behauptung sei falsch. Denn der Rechtsstaat in Deutschland sei weithin gegen die Kirche durchgesetzt worden. Der moderne Verfassungsstaat lebt gerade davon, dass er religiös neutral sei und dass zwischen moralischen, religiösen und rechtlichen Fragen unterschieden werde. Na, deswegen sind wir hier auch so religionsfern, dass die Evangelen und die Katholen Geld durch den Staat von den Bürgern einziehen lassen können. Na, Kirchensteuer. Zieht das Finanzamt ein? Ja, es kriegt dafür eine geringe Gebühr. Aber das ist so eine Geschichte, also in so manch anderem Land wäre das nicht vorstellbar. Zum Beispiel in der Türkei. Na, das wäre nicht vorstellbar. Weil die nämlich das mit Trennung von Religion und Staat tatsächlich noch ernster nehmen. Oder überhaupt ernst nehmen. Hier wird es ja nicht ernst genommen. Hier wird es dann immer nur scheinbar ernst genommen, wenn es darum geht, dass irgendwie andere Religionen auch mal was haben wollen. Nee, wir haben doch hier Trennung von Staat und Kirche. Also Trennung von Staat und allen Kirchen, außer den zwei großen, die wir hier haben. Außerdem findet Graf die Formel christlich-jüdisch wenig hilfreich. Sie blende fundamentale Differenzen zwischen Judentum und Christentum aus. Ja, ist eine Meldung, die ich mir am Mittwoch einfach mal mitgenommen habe, weil ich da nur drüber schmunzeln konnte. Dann gab es die Geschichte mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wurde die Höchststrafe erhöht, nämlich von 2 auf 3 Jahre. Die christlich zensierende Union hatte sogar eine Erhöhung auf 5 Jahre gefordert. Übrigens für eine Körperverletzung gibt es, wie war das, maximal 3 Jahre? Das heißt, wenn man sich jetzt einem Vollstreckungsbeamten widersetzt, na, also das Beispiel, was sie da offiziell immer nehmen, ja, wenn man bei einer Festnahme sich dem Griff eines Polizeibeamten entreißt. Übrigens, ohne den zu verletzen, ne? Sobald man den verletzt, ist es nämlich eine Körperverletzung gegen ihn, die wird dann entsprechend geahndet und da ist es völlig irrelevant, was so ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte an Höchststrafe hat. Na, also sobald man sich irgendwie gegen einen Vollstreckungsbeamten, Polizisten, Politesse übrigens auch, widersetzt, gibt es also jetzt 1 Jahr mehr Höchststrafe, hat die Regier beschlossen. Und also im Wesentlichen ist das ein Prügelbullenschutzgesetz, weil wenn man da mal ganz scharf hinguckt, wo wird denn das eingesetzt, wo tauchen diese Widerstände auf? Ja, nicht bei irgendwelchen gewalttätigen Demonstrationen, wo die armen Polizisten verprügelt werden. Weil wo die armen Polizisten verprügelt werden, da gibt's im Zweifelsfall Körperverletzungsanzeigen gegen die Demonstranten, die Polizisten verletzt haben. Die brauchen da nicht mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte kommen. Oder Beleidigung oder sonst irgendwie was. Ne? Das sind alles Straftatbestände, die gibt's schon. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wird nämlich gerne dann aus dem Hut gezaubert, wenn, wie auf der Freiheit statt Angst-Demo, wo ja tatsächlich das ZDF sich nicht zu blöd war, bei dem, ja, ne, also hier dieser Widerstand, das ist zum Beispiel, sehen Sie da, wo die zwei Prügelbullen den Fahrradfahrer verprügelt haben. Ja, ne, das wäre ein Beispiel wie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Nein, ist es gerade nicht. Das ist bereits gerichtlich geklärt. Das Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Fahrradfahrer ist eingestellt. Das war kein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Er hätte sich sogar wehren dürfen. Na, ist dann im Nachhinein rausgekommen. Ja, super, hat er nur nichts von, ne? Weil wenn er sich wehrt, dann wäre er tatsächlich in Widerstand. Na, also, ja. Na, plus jetzt wurden, wie war das, Wasserwerfer 10.000 mit 10.000 Liter Wassertanks, 78 Stück bestellt. Na, also die Vermutung, dass da die Regierung Angst vor dem Volk haben könnte, kann ich nicht von der Hand weisen. Aber ja, dann gab es noch Atomgesetz. Bei Telepolis habe ich das gefunden. In der Welt zeigt sich die Bundesregierung vollkommen unbeeindruckt von den wachsenden Unmut in breiten Kreisen der Bevölkerung. Die Änderungen des Atomgesetzes sollen noch diesen Monat durch den Bundestag gebracht werden. Die letzte Lesung ist schon für den 28. Oktober terminiert. Während Hamann die Öffentlichkeit mit Integrationsdebatten, die eher Ausgrenzungsdebatten genannt werden sollten, beschäftigt, hat das Kabinett seine Entwürfe bereits ins Parlament eingebracht und will sie in den nächsten beiden Wochen durch die Ausschüsse hecheln. Eine breitere öffentliche Debatte ist trotz der weiterreichenden und langfristigen Folgen der vorgesehenen Beschlüsse nicht vorgesehen. Okay, also nicht nur die Hartz-IV-Kürzungen, sondern auch die Atomlaufzeitverlängerungen prügeln wir jetzt mal eben gerade mal eben durch. Wunderknusprig. Ne? Keine weiteren Fragen, warum jetzt rechts außen rum gefischt wird. Echt nicht. Ne, das ist Ablenkung. Dann gibt's die Harzbildung-Twister bei Telepolis. Dass die Bundesregierung nun etwas maulfaul zugibt, dass in der Referenzgruppe für die ALG-2-Regelsatz-Neuberechnung auch eine Vielzahl Arbeitsloser berücksichtigt wurde, ist nicht wirklich eine Überraschung. Der Zirkelschluss in dieser Hinsicht funktioniert nämlich ganz simpel so. Wir nehmen eine Referenzgruppe, die derzeit kein Geld für Bildungsausgaben hat, stellen fest, dass sie kein Geld für Bildung ausgeben und nehmen dies als Begründung dafür, dass augenscheinlich ALG-2-Empfänger kein Geld für Bildung benötigen. Kurz gesagt, 19,6% der Referenzgruppe Beschäftigte mit Sozialversicherungspflicht, dazu kommen 4% Selbstständige, dagegen laufen etwas, laufen knapp über 20% als Arbeitslose. Na, oder anders ausgedrückt, ja, es wurde also nicht der Klassiker, was man hätte machen können. Man macht einen Warenkorb auf und sagt, das sind alles die Dinge, die man zum Leben mindestens braucht. Und dann ausgerechnet, was kostet das? Sondern es wurde einfach geguckt, was haben denn die Leute, die jetzt Geld haben, die unteren 15% waren es ja im Wesentlichen, was haben die denn ausgegeben? Wofür? Ja, dann ist der Gesetzentwurf für Dümmerhill von der Regierung abgenickt worden, wird jetzt in den Bundestag geprügelt und soll auch noch 2011 in Kraft treten, nämlich mutmaßlich Anfang 2011. Ist eine Meldung von Mittwoch gewesen. Die Mehrwertsteuerveränderungen, die würden allerdings bis nach den Wahlen in Baden-Württemberg liegen bleiben. Na, das machen wir dann erst nächstes Jahr. Es wird also mal wieder ausgesessen. Nichts von wegen Steuersenkungen, weil offiziell wäre Ihnen aufgefallen, dass das ja dem Staat gar nichts bringen würde. Ach, eine Steuersenkung, wo der Staat mehr einnimmt, funktioniert auch irgendwie nicht. Aber hey. So, dann gab es die Zensurdebatte. Zensilia kommt. Die Justizminister der EU-Mitgliedstaaten haben sich am Freitag grundsätzlich darauf geeinigt, die von der Kommissarin Cecilia Malmström vorgeschlagene Richtlinie zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs und von Kinderpornografie erlassen zu wollen. Was dann irgendwie die Frage nahelegt, was denn aus Leuthäuser-Schnarrenbergers eine Zensurinfrastruktur kommt, aber nicht und ne, wir haben hier Zensursolar abgeschafft. Nein, habt ihr nicht, das Zensursolar-Gesetz ist in Kraft. Ist eigentlich wirklich nur noch die Frage, wann ist denn die Dienstanweisung ans Bundeskriminelle Amt nicht zu zensieren weggenommen wird. Die Dienstanweisung des Herrn Duschnüffler, der ja schon gezeigt hat, wes Geistes Kind er ist. Aber ja. Ist eine Meldung von Samstag gewesen. Am Dienstag gab es dann Tatort TV. Weil bei Tatort Internet, da wollen jetzt Zuschauer auch zwei Personen erkannt haben, die sich angeblich an Kindern hätten vergehen wollen. Unangeblich ist das, was sie getan haben, nicht strafbar. Und der Versuch, mit Personen unter 14 Jahren in Kontakt zu geraten, ist auch nicht per se strafbar, sondern erst, wenn man es tut. Oder anders ausgedrückt, die haben gar nichts getan. Und zwei Leute wurden jetzt also enttarnt. Und denen wird jetzt gerade lustig von den herzallerliebsten RTL2-Zuschauern das Leben zur Hölle gemacht. Na, ob da auch schon jemand falsch identifiziert wurde, ist mir nicht bekannt. Also der eine, den auch Spongel ausfindig gemacht hatte, hat gesagt, ja, er wäre es wohl gewesen. Ja, also toll. Dann gibt's Intercens, habe ich bei Mogis gefunden. Interpol, da tun sich jetzt die 188 Staaten, die da drinne sind, zusammen, um eine Filterliste gemeinsam auszuarbeiten. 188 Staaten legt so irgendwie die Vermutung nahe, sehr viel mehr Staaten wird es kaum geben. Also ja, ich meine 100 irgendwas 90 sind in der UNO. Also die Staaten, die da nicht mitmachen, die hosten dann die Mehrheit der Kinderporno-Webseiten. Hallo? Na, also jetzt bemühen sie sich also gigantisch darum, dass sich ganz viele Leute an einen Tisch setzen, um gemeinsam alle sich die Augen zuzuhalten, um ja nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass man Missbrauchsdokumentationen trivial aus dem Internet entfernt kriegt. Und dass man vor allen Dingen auch die Verantwortlichen für diese Dokumentationen ja trivial finden und verfolgen kann. Juristisch, aber hey. So, dann hat Deutschland offiziell auf EU-Ebene gegen Censilia gestimmt. SLS und De Schneffler haben sich darauf geeinigt, auf EU-Ebene gegen eine Vorgabe für Websperren im Kampf gegen Kinderpornografie einzutreten. Die Mitgliedstaaten sollen stattdessen im Rahmen der geplanten Richtlinie Maßnahmen treffen, damit Websites mit Abbildungen sexuellen Missbrauchs aus dem Internet entfernt werden. Hat mich ein bisschen gewundert, aber sie brauchen, wie war das, sie brauchen jetzt noch zwei weitere Länder, die auch gegen die Zensur sind. Was im Zweifelsfall, nachdem ja Zensur gerade ganz groß und hip ist, nicht trivial sein dürfte, ne, wegen, weil man muss doch die Augen sich zuhalten. Aber ja. So, dann hatte Spongel behauptet, der Zoll würde schon IP-Telefonate per Wanze belauschen. Auch verschlüsselte Internettelefonate sind nicht abhörsicher. Mit richterlicher Genehmigung kann die Zollfahndung mithören. Nach Spiegelinformationen spielen die Ermittler auf die Computer von Verdächtigen heimlich ein Programm zum Mitlauschen auf. Was Gerüchten zufolge die Bundeswanze sein dürfte. Und damit Anzahl Einsatzfälle Bundeswanze. Gut, das Bundeskriminelle Amt setzt sie nicht ein, aber wieso haben irgendwelche Zollpfeifen die Berechtigung, eine Bundeswanze einzusetzen? Das würde mich mal bei Gelegenheit interessieren. Sind die Zollpfeifen Teil vom Bundeskriminellen Amt? Haben die gleichen Berechtigungen wie das Bundeskriminelle Amt? Na, weil also die Bundeswanze ist nur im BKA-Gesetz erlaubt. Haben wir um 11. Na, also da würde mich dann wirklich mal interessieren, was zum Kuckuck da abgeht. Plus die wirklich spannende Frage, wenn sie doch aufnehmen, was bevor die Daten irgendwo verschlüsselt und übers Netz transferiert werden, ob sie denn dann auch Gespräche im Raum aufnehmen können? Natürlich können sie. Sie können auch Inhalte von der Festplatte verschicken. Ja, dass sie behaupten, sie würden das nicht tun. Das behaupten sie, das würde ich an deren Stelle auch behaupten. Na, also, ja, weist Udo auch noch darauf hin, für die Bundesregierung handelt es sich um einen Fall zulässiger Quellenüberwachung. Es würde nur laufende Telekommunikationsvorgänge überwacht. Das kann man allerdings auch anders sehen. Jedenfalls dürften nach der Infiltration des genutzten Computers keine sonderlich großen Hürden bestehen, um das gesamte System auszuspähen. Wie die Software auf den Computer kommt, scheint die Bundesregierung nicht verraten zu haben. Hieß eine Meldung von Samstag gewesen. In Griechenland ist dann übrigens fast zwei Jahre nach der Tat ein Killerbulle verurteilt worden. Na, das war die Geschichte, wo im Dezember 2008 ein 15-Jähriger erschossen wurde, woraufhin danach dann große Teile der Bevölkerung auf die Straße gegangen sind und sich da zu Recht drüber echauffiert haben, dass da einfach so Leute erschossen werden. Und jetzt hat also ein Gericht es als erwiesen angesehen, dass der Polizist den Jungen mit einem Schuss aus seiner Dienstwaffe vorsätzlich erschossen hatte. Der Prozess fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt, bla Fasel. Na, also zu gut Deutsch, in Griechenland ist jetzt rausgekommen, der Polizist, der da jemanden ermordet hat, hat tatsächlich jemanden ermordet. Und die Leute, die da Beihilfe zugeleistet haben, haben dann auch entsprechend noch Strafe auf die Nase gedrückt gekriegt. Völlig zu Recht. Ein zweiter Polizist, der an dem Einsatz beteiligt war, wurde der Mittäterschaft für schuldig befunden. So, Terrormeldungen. London untersucht nämlich die Anschläge von 2005. Wait, what? 2005? Die haben da echt 5 Jahre lang auf ihren fetten Ärschen gesessen? Die Ermittlungen an den Royal Courts of Justice wurde nach einer Schweigeminute für die Todesopfer aufgenommen. Bei den Anschlägen am 7. Juli 2005 hat den Fiat-Attentäter während des Berufsverkehrs Rucksackbomben gezündet. Was ja dann irgendwie schon die nicht ganz unberechtigte Frage aufwirft, warum zum Kuckuck haben die das jetzt 5 Jahre lang nichts angefangen aufzuklären. So, Nizza-Schnüffel in Nizza. Nizza beginnt Falschparker mit Überwachungskameras zu erfassen. Nach einem stadtweiten Ausbau der Kameraüberwachung werden ab dem 1. November 2010 in der Avenue de Verdun und auf dem Boulevard Carlon und dem Boulevard Gambetta die Verwarnungen für Verstöße gegen das Straßenverkehrsrecht komplett auf Videodaten gestützt ausgesprochen. Na, die haben da jetzt eine Quelle entdeckt, wie man die Videoüberwachung dann auch gleich noch zu Geld machen kann. Toll! Da hinten steht eine Gruppe von alten Leuten. Wenn sie sich unterhalten, können die nicht woanders hingehen. Dann gab es Journalisten, die sind kassiert worden. Ne, das Bundeskriminelle Amt hatte nämlich vor irgendeinem NATO-Gipfel Daten von Journalisten an die NATO weitergegeben und das hätten sie aber nicht gedurft. Und die 2 Journalisten vor dem NATO-Gipfel in Straßburg im Frühjahr 2009, die hatten keine Akkreditierung bekommen. Geklagt hatten ein polnischer Journalist und ein Fotograf fürs Neue Deutschland. Der polnische Journalist, der vor dem Verwaltungsgericht geklagt hatte, hatte im Januar 2009 über das Internet eine Akkreditierung verlangt. Die NATO übermittelte seine persönlichen Daten daraufhin dem Bundeskriminellen Amt. Die Behörde in Wiesbaden glich diese mit dem polizeilichen Informationssystem INPOL ab. Auf dieser Grundlage empfahl das BKA der NATO, die Akkreditierung abzulehnen. Nach geltendem Recht ist das alles ganz legal, solange etwa die Daten an Dienststellen der Stationierungsstreitkräfte oder an eine internationale kriminalpolizeiliche Organisation weitergereicht werden. Aber beim NATO-Hauptquartier hört es dann auf, fanden die Richter. Na, oder anders ausgedrückt, auch da wurde mal wieder rechtsfrei gehandelt. Hat das irgendwelche Konsequenzen für irgendwen? Wir hätten das nicht. So, Banken. Die HRE will jetzt nämlich ein bisschen garantielos werden. Laut Handelsblatt nämlich 23,5 Milliarden. Ne, Garantien, nur nochmal für den Hinterkopf, das waren die 142 Milliarden, die die haben. Und 40 Milliarden ja auch erst kürzlich aufgenommen mit Begründung, man bräuchte das aber nur, während man die toten Papiere in die Bad Bank auslagern würde. Ja, nun, das Auslagern hat an einem Wochenende stattgefunden. Eigentlich würde ich erwarten, dass sie dann jetzt die 40 Milliarden wieder zurückgeben. Tun sie nicht. Aber hey, also 23,5 Milliarden sind sie bereit, dann an Garantien wieder loszulassen. Aber wenn man sich dann fragt, wem da jetzt was wie wo gehört, da habe ich bei Weiß gar nichts rausgeklaut. Wem gehört die Hypo Real Estate? Antwort, dem Staat. Wem gehört die FMS Wertmanagement, also die Bad Bank? Antwort, dem Staat. Wer trägt das Risiko aus der Übertragung und anschließenden Verwirtung der rund 200 Milliarden an faulen HRE-Assets entsteht? Antwort, der Staat. Wer es nicht glaubt, der kann im Gründungsstatut der FMS Wertmanagement nachlesen. In der Tat, meine lieben Freunde, die einmaligste Transaktion in der deutschen Finanzgeschichte hatte keinen anderen Zweck, als die faulen Assets einer Bank, die dem Bund gehört, an eine Anstalt zu übertragen, die dem Bund gehört. Ist das nicht cool? Heute das nicht vom Hocker? Ich für meinen Teil muss sagen, mich beeindruckt sowas immer total. Linke Tasche, rechte Tasche. Einmal kurz geguckt. Nein, das Publikum hat nichts mitgekriegt. Schon ist der Zaubertrick gelungen. Relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit hat der Herr Bund Fakten geschaffen und ist mit derzeit rund 173 Milliarden voll ins Obligo gegangen. Dass die HE dadurch frei wird, entsprechende Garantien zurückgegeben. Hey, an und für sich eine technische Lappalie, aber über die wir Betschwestern der Bilanzierung normalerweise nicht eine Silbe verlieren. Ja. So, die Kirche macht ein Evangelisterium, der Papst gründet nämlich ein neues Ministerium. Der sogenannte päpstliche Rat zur Neuevangelisierung soll die Mittel und die Wege finden, die christliche Botschaft neu zu verkünden. Dazu fällt mir nur ein, kommt mir ja nicht zu nahe. Das kann ich für eure Gesundheit nicht garantieren. So, dann haben wir hier noch verfassungswidrige Regelungen von Gericht kassiert. In den USA stoppt nämlich ein Gericht die Regelungen zum Umgang mit homosexuellen Soldaten in der US-Armee. Ein Bundesgericht in Kalifornien hat das US-Militär angewiesen, nicht weiter gegen bekennende Schwule und lesbische Soldaten vorzugehen. Das erklärte die bisher geltende Regelung für verfassungswidrig. Wundert mich ein bisschen, das hatten wir nämlich eigentlich schon. Aber ja, die Regelungen sind verfassungswidrig. Die verfassungswidrigen Regelungen sind verfassungswidrig. Also von daher, warum das nochmal irgendwie eine eigene Meldung ist, weiß ich nicht. Und Hotte, ihr erinnert euch noch an den ehemaligen Bundespräsidenten, der zurückgetreten ist, weil er verkündet hat, dass man ja im Hindukusch die Wirtschaft fördert. Der macht jetzt einen neuen Job. Nämlich nach Zeitinformationen in einer Expertengruppe der G20 die Reform des Weltwährungssystems vorbereiten. Na, wenn man jetzt irgendwie meint, ja, der arme Mann, der ist ja auch arbeitslos, der kriegt sein Bundespräsidentengehalt weiter mit der Begründung, dass er keinen Job mehr braucht zum Leben. Da frage ich mich, zahlen wir dem die 200.000 Tacken jedes Jahr trotzdem noch? Kriegt er für seine Arbeiter Geld? Na, weil, also das geht ja immer nur gar nicht an, dass ich ja ein von Staatsgeld subventionierter Rentner nochmal einen gut bezahlten Job annimmt und trotzdem weiter das Geld kriegt. Ne? Also bei einem Hartz-IV-Empfänger, dem wäre ja sofort alles gekürzt worden. Na, aber hey, ein ehemaliger Bundespräsident, dem kann man ja nichts Böses tun. Na, dummerweise stand da halt auch irgendwo, ob er jetzt dafür Geld kriegt, aber ja. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke versteckt sich hier nochmal Shore Patrol mit deren vorletzten Titel, den sie da gespielt haben, nämlich am Sonntag 17.59 Uhr in Ühlendorf, haben sie den Titel Dance Like There's No Tomorrow gespielt. 3 Minuten 24 ist der lang und ist, wie gesagt, deren vorletzter Titel gewesen. Ja, den letzten Titel habe ich auch schon auf die Liste, der könnte man mal noch irgendwo spielen, Titel mit draufgepackt, weil könnte man. Ja, und danach war ja für dieses Jahr ihre Deutschland-Tournee vorbei. Aber ja, irgendwo gab es jetzt auch schon, könnte man irgendwie eine Reise nach Irland gewinnen. Ich will nicht nach Irland, wenn, dann will ich nach Schottland. Dann Karen fällt mir da spontan ein. Aber ja, kriegt ihr jetzt jedenfalls nochmal auf die Ohren. Gefolgt von der Heute-Show vom 1.10., die ich aus YouTube piratisiert habe, nämlich 6 Minuten 14 zum Herbst der Entscheidungen. Dann sag ich 11.09 Uhr, grauer Himmel. Danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um mich hier hören zu können. So, und dann sage ich viel Spaß mit Dance Like There's No Tomorrow. Könnt ihr auch ruhig ein bisschen auf dem Stuhl hin und her rücken oder durch die Gegend laufen oder was weiß ich. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
We know you have this in Germany, but for us, it goes back to when clans and tribesmen would meet with their families and their loved ones and spend some time together before they went to do battle, because they didn't know if they were going to return the next day. So this is where the terminology, dance like there's no tomorrow. So please, dance like there's no tomorrow.
So, und für alle, die es, warum auch immer, noch nicht mitgekriegt haben, möchte ich es hier nochmal ganz unmissverständlich klarstellen. Das Frühjahr und der Sommer sind vorbei.
Jetzt haben wir den Herbst der Entscheidungen.
So sieht's nämlich mal aus, Freunde. Hä? Das ist nicht irgendein dahergelaufener, blöde Blätterfallen vom Baum Standardherbst. Nee, 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 nee. Das hier ist der motherfucking Herbst der Entscheidungen. Und als erste Herbstüberraschung, alle Mann anschnallen, gibt's 5 Euro mehr für Hartz-IV-Empfänger. Ja! 5 Euro! Ja! Fünf Euro! Legen Sie da mal noch 80 Cent drauf, dann kriegen Sie in der Reichstagskantine schon einen mittleren Latte Macchiato. Da kann man sich ruhig auch mal selber feiern, finde ich.
Ich glaube, wir sind hier einen sehr, sehr großen Schritt gegangen.
Einen sehr, sehr großen Schritt, meine Damen und Herren. 5 Euro. Frau Merkel, ich sag's mal so, ein Haufen Scheiße bleibt ein Haufen Scheiße, auch wenn man ihn golden anmalt. Aber das ist ja quasi die Spezialität dieser Regierung, ne? Ja. Ja. Oh, keine Angst, ist natürlich nicht echt. Also der goldene jedenfalls. So, 5 Euro klingt natürlich, muss man sagen, auch deshalb so wahnsinnig wenig, weil wir von unseren Politikern inzwischen ganz, ganz andere Zahlen gewohnt sind.
500 Milliarden Euro.
12 Milliarden vom Bund ist zu 30 Milliarden.
5 Milliarden Euro.
8,4 Milliarden.
50 Milliarden Euro.
60 Milliarden.
159 Milliarden.
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 Millionen.
Milliarden.
Milliarden. Milliarden. Milliarden.
5 Euro im Monat mehr will die Regierung erwachsenen Hartz-IV-Empfängern zahlen.
Leute, Leute, Leute. Wenn ihr die Hartz-IV-Empfänger schon verhöhnen wollt, dann erhöht doch gleich um 0 Euro. Wenn schon Ohrfeigen, dann mit Schmackes. Und so hat der SPD-Vorsitzende reagiert.
Also die Tickermeldungen sagen, 5 Euro wollen sie Hartz IV erhöhen. 5. Der Grund ist ganz einfach, liebe Genossinnen und Genossen. Die Merkel lässt sich gerade von Westerwelle...
Was? Der Beitrag hängt. Die Merkel lässt sich von Westerwelle was? Ist auch nicht so wichtig. Technisches Problem. Kein Hartz IV mehr für Alkohol und Zigaretten. Trötet die Regierung, um mal ganz nebenbei alle Hartz-IV-Empfänger als Säufer zu diskreditieren. Andererseits fährt die CDU, muss man zugeben, natürlich schon seit Jahren einen strikten und konsequenten Anti-Alkoholkurs. Nehmen Sie nur mal den Fraktionsvorsitzenden.
Bier ist ein deutsches Kulturgut. Jeden Tag 2, 3 Weizenbier, die müssen einfach sein, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ja. Oh, wenn Sie jetzt sagen, der Vergleich hinkt, der Kauder, der arbeitet ja auch für seinen Sprit, dann sage ich, das sehe ich anders, meine Damen und Herren. 5 Euro mehr, wie kommt man auf genau 5? Warum nicht, was weiß ich, 6 oder 4,99? Ich begrüße unsere Statistikexpertin Tina Hausen. Tina, gleich am Anfang die wichtigste Frage, wie sehen Sie denn aus?
Wieso? Ich habe mich vom Styling her einfach mal an meinem großen Vorbild orientiert.
Aha. Wer ist denn Ihr großes Vorbild? Der frühe Howard Carpendale, oder?
Nein, Ursula von der Leyen. Sie ist mein absolutes Idol.
Das tut mir leid. Und ich dachte schon, Ihr Föhn wäre explodiert. Tina, der Hartz-IV-Satz berechnet sich aus Durchschnittswerten. Aber ich frage mich, wie wird man damit dem einzelnen Menschen gerecht? Da steht dann drin, die kriegen 2,29 Euro im Monat für Internet. 2,29 Euro. Wo gibt's denn bitte diese Flatrate? Ach ja, gar nicht.
Ich glaube, Sie verstehen das Prinzip nicht. Der einzelne Hartz-IV-Empfänger hat sich natürlich dem Durchschnitt anzupassen und nicht umgekehrt. Das ist... Lassen wir doch dazu die Meisterin sprechen.
Das ist im Prinzip einfachste Mathematik. Und wer das nicht nachvollziehen kann, der sollte eigentlich sozusagen zu hören kriegen, Klassenziel verfehlt.
Sehen Sie, Oliver, Ihre Versetzung ist gefährdet. Die Frau ist einfach unglaublich. Keiner kann Statistik so fraulich und so mütterlich verkaufen wie Sie. Ich sag's ganz ehrlich, immer wenn ich ihr zuhöre, möchte ich ihr spontan ein Tortendiagramm backen.
Ach, Statistik. Es geht hier um Menschen, Tina. Beziehungsweise, um mal konkret zu werden, um Millionen armer Kinder in Deutschland.
Oliver, niemand kümmert sich so um die Kinder wie Ursula von der Leyen. Niemand.
Für die Kinder, 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 Kind, Kinder, diese drei Kinder, 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 Kind, Kinder, Kinder, Kind, Kinder, Kinder, diese Kinder, 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 für Kinder, 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 das ist für die Kinder gut.
Ich hab's ausgerechnet. Sie sagt pro Interview im Schnitt 17,3 Mal das Wort Kinder. 17,3. Ich glaube, jetzt wäre eine Entschuldigung angebracht, Oliver.
Von wegen, nur weil einer ständig das Wort Kinder benutzt, da kümmert er sich doch noch lange nicht um die, hä?
Verzeihen Sie, Oliver, aber ich versteh's nicht. Warum nur hassen Sie Kinder so sehr?
Bitte? Ich hasse doch keine. Ich hab doch selber bis zu zwei Kinder. Tina, was ich sagen will, ist doch nur, niemand da draußen lebt die blöde Statistik. Neulich habe ich erst wieder gelesen, dass die Deutschen im Schnitt pro Woche 2,7 Mal Sex haben. Haben Sie vielleicht 2,7 Mal pro Woche Sex?
Ja. Selbstverständlich.
Ja klar, 2,7 Mal. Und wie machen Sie das?
Ich gucke auf die Stoppuhr. Und wenn 0,7 Mal rum ist, dann hören wir einfach auf und machen nächste Woche da weiter, wo wir aufgehört haben.
Tina Austen, meine Damen und Herren, das war ja fast zu viel Information.